Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur im Bereich Social Media und Videomarketing.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Game Changer, der Fußball-Podcast. Ich begrüße an meiner Stelle neben mir wiederum einmal mehr den Till und den Linus. Schön, sind ihr da.
Ciao zusammen.
Salut zusammen.
Jetzt ist wieder viel gegangen auf den Fußballplatz von der Schweiz. In der Frauen-Superliga ist wieder gespielt worden, nach der Cup-Pause letzte Woche. Und bei den Männern war diese Woche Pause in der Meisterschaft und der Cup war am Start. Kommen wir aber vielleicht am Anfang gerade zuerst zu der Frauen-Superliga. Dort hat es nämlich ein, zwei ganz interessante Spiele gegeben, die wir uns jetzt gerne genauer anschauen wollen.
Ja, fangen wir doch gerade mal an mit der Überraschung vom Spieltag. Der FC St. Gallen bis auf Verlustpunkt und gegentorlos, so rum, verliert gegen Luzern, wo selber noch keinen Punkt geholt hat bis jetzt, daheim mit 0-1. Und zwar hat Luzern mit einem Konter in der zweiten Minute das Spiel gerade können eröffnen. Und auch der weitere Spielverlauf ist dann sehr zugunsten von den Luzernerinnen gesehen. St. Gallen vergibt den Penalty direkt vor der Pause. Und dann können sie auch wahrscheinlich den schönsten Angriff von dieser Runde, wenn ich das so sagen darf, nicht erfolgreich abschließen. Das lohnt sich, um das nochmal anzuschauen. Es ist ein Einwurf auf der Höhe von der Mittellinie. Und dann ist das Zina Hauswirt, der mit einem Solo sich durchsetzt, zuerst gegen mehrere Gegenspielerinnen, dann ein Ausrichtpass, Hackenpässchen mit den Kolleginnen. Einmal wird der Ball noch durchgelaufen, plötzlich steht sie im Strafraum, aber eben kein Goal. Darum endet das Spiel dann 0-1. Für mich wirklich eine sehr grosse Überraschung.
Es ist noch lustig, weil der Till und ich haben ja uns am Freitag noch darüber unterhalten, über die verschiedenen Tipps, die wir hier gemacht haben. Und ich weiss nicht, ob du es noch weisst. Ich habe dir dann gesagt, ich bin der Meinung, dass St. Gallen ein bisschen mehr hat mit dem Goalschießen. Und das ist genau so ein Match gesehen, oder?
Ich habe genau das Gleiche gedacht. Ich hätte genau das Gleiche sagen. Also wir haben schlussendlich ja gleich beide auf St. Gallen getippt. Aber wir haben es so davon gehabt, oder respektive ich vor allem, hatte gesagt, dass eigentlich ich an diesem Spieltag nicht grosse Überraschungen erwarte. Und dann hast du das gesagt mit St. Gallen, dass sie sich schwer tun mit dem Goal schießen. Sie haben zwar gegen Thun und gegen Aarau haben sie hoch gewonnen, aber gerade so in diesen Spielen, ich glaube gegen Servet und gegen IB, haben sie beides mal einfach wirklich den Abschluss noch nicht anbekommen. Und eben gerade die Szene, die du jetzt gerade beschrieben hast, ist so ein bisschen symptomatisch. Gleichwohl trotzdem eine grosse Überraschung und aus meiner Sicht sicher auch eine grosse Erleichterung für die Luzernerinnen, dass die jetzt hier die ersten Punkte auf dem Konto haben. Spannender Match erwartet habe, eben im Gegensatz zu den anderen, und sie ist auch eine geworden.
Fantastisches Spiel gesehen.
Sehr spannend gesehen, ist der FCB gegen Zürich. Wiederum vor einer schönen Kulisse im Jockeli, nicht ganz so viel wie letztes Mal, aber gleich über 3000 Zuschauer und Zuschauerinnen. FCB verliert dort mit 2-1 und wird aus meiner Sicht nicht zufrieden sein oder nicht zufrieden sein können, weil man gerade nach dem frühen Rückstand eigentlich aus meiner Sicht, weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, das Spiel da ziemlich übernommen hat. Man hat auch gemerkt, dass sie wirklich eigentlich in diesem Spielaufbau ihre Spielidee wollen durchsetzen wollen. Also wirklich hinten raus spielen. Mir ist da zum Beispiel Marion Reh sehr positiv aufgefallen, wo ja vom FC Zürich, vom Gegner, wieder zurückgekommen ist zum FCB. Aber man hat halt auch wirklich teilweise dumme Ballverluste gehabt und dann am Schluss ist es eigentlich auch eine Art von Konter, wo dann zu dem 2-1 führt. Ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt.
Also ich würde sagen, unsere Freundin des Hauses wird sicher nicht ganz so gut geschlafen haben das Wochenende. Zum einen, weil man gegen ja die alte Liebe verloren hat, zum anderen aber auch, weil du wie angesprochen hast, sie einen Ballverlust, also der Gumbasso einen Ballverlust gehabt hat, wo dann schlussendlich das Goal bedeutet, Siegsgoal bedeutet, in einer Phase, wo der FCB, wie du es auch schon gesagt hast, meiner Meinung auch, und so habe ich es auch ein bisschen wahrgenommen, gut ins Spiel gekommen ist, aber, und ich würde da den Mahnfinger heben, aus FCB-Sicht, respektive etwas, was mir bei den Zürcherinnen schon mehrmals aufgefallen ist, die kommen oft kommen die geil ins Spiel hin und sind physisch und also von der Aggressivität her gerade von Anfang an oft sehr präsent. Und das ist auch das, was du ein bisschen gemerkt hast. Ich glaube, die ersten 10 Minuten bis zum Goal, in der 9. Minute ungefähr, gibt's schon irgendwie 3-4 Grosschancen und sie sind sehr aufsässig gewesen. Dort hat der FCB einmal mehr meiner Meinung nach verschlafen, was kein unbekanntes Thema ist.
Ja, ich finde auch. Ich meine, der FCZ hat natürlich den Baslerin auch sehr schwer gemacht im Spielaufbau. Also, die sind wahnsinnig aufsässig, sehr giftig, haben immer nachgesetzt. Kim Dubs zum Beispiel hat sehr gute Chancen vorbereitet. Ich glaube, beide Lattenschüsse von der Palota Gil hat sie vorbereitet. Das erste Mal auch mit einem riesen Ballgewinn in der Gegenbewegung. Also, das sind natürlich auch Aktionen, wo der FCZ einfach heiß gesehen drauf.
Ja, und am Ende vom Tag ist es natürlich so, dass das ein sehr wertvoller Sieg ist im Kampf um die ersten Plätze für den FC Zürich. Und das muss man auch zuerst machen, muss man auch zuerst auswärts gewinnen. Auch mit dem Spielverlauf, oder, wo wir gesehen haben, dass der FCB zurückgekommen ist, wo ich zuerst am Anfang gedacht habe, hui, die gehen aber richtig Gas. Und dann sind sie aber gekommen, also Zürich hat Gas gegeben, und dann ist aber der FCB gekommen. Und trotzdem bringen es Zürcherinnen am Schluss heim. Und ich finde, das muss man, da zahle ich Respekt.
Wir haben es auch schon ein paar Mal davon gehabt, von dem neuen Modus. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, klar, wenn du daheim gegen die Erzrivalinnen verlierst, kannst du nie zufrieden sein. Aber ja, wir haben es Anfang der Saison gesagt, es ist der Playoff-Modus. Und gerade auch beim FCB, gerade in der Phase, wo sie das Spieldiktat übernommen haben, ich habe da vielleicht auch noch Cendresa Krasnici raus auf der linken Seite, wo mir sehr gefallen hat, wo wirklich fürs Spiel sehr viel Dynamik reingebracht hat, trickreich, wendig war. Wo man sicher als Positives mitnehmen kann. Aber ja, man verliert und man wird einfach müssen und eben mit dem Modus fällt es einem vielleicht etwas leichter, das Positive jetzt mitnehmen und in die nächsten Runden mitgehen.
Was ich vielleicht noch schnell jetzt noch möchte sagen, wir sagen dann nachher am Schluss nochmal alle Match, wie sie dann am Wochenende wieder werden stattfinden. Aber ich finde das schon auch noch interessant, weil du hast jetzt mit dem nächsten Spiel aus FCB-Sicht gegen GC auswärts auch wieder einen Gegner, der nicht ganz einfach zu bespielen ist. Wir mögen uns vielleicht noch daran erinnern, vor der Göppels hat der FCZ gegen GC gespielt und auch seine Mühe gehabt. Und ja, dementsprechend wird jetzt das auch nicht ganz eine einfache Aufgabe. Am Wochenende auswärts da gegen GC anzutreten, wo jetzt vor allem sich auch langsam, aber sicher gefunden zu haben scheint. Damit bin ich dort auch sehr gespannt, wohingegen der FCZ ja mit breiter Brust daheim gegen St. Gallen antreten wird und ja, versuchen wird, dort die nächsten 3 Punkte einzufahren.
Ja, also gerade GC kommt natürlich auch mit ordentlich Selbstvertrauen dann in das Spiel gegen den FC Basel. 3-0 gewonnen gegen Rappi und ich denke, es hat durchaus auch noch einen höher ausfallen, wenn GC ein bisschen effizienter gewesen wäre. Tamar Dongus hat 2 Goal nach Eckball gemacht, da hat man auch gesehen, da sind sie einfach überlegen gewesen, auch einige Varianten einstudiert gehabt und für Tamar Dongus ja, perfekter Auftritt. Also die Leute, die mit Fantasy-Football vertraut sind, das ist der Traum, wenn eine Verteidigerin 2 Goal macht und 2-0, das ist perfekt.
3 Bonuspunkte hat es auch noch gegeben, wahrscheinlich.
Fix, ja.
Ja, nein, aber es ist ja so, eben Rappi ist jetzt auch am Anfang, haben sie noch im ein oder anderen Spiel mit können heben. Ich glaube, jetzt in den letzten paar Matchen ist es schon so gewesen, dass da ja man eher ein bisschen in eine Negativspirale reingekommen ist. Und ich glaube, wer die Interviews gesehen hat nach dem Spiel von der Spielerin von Rappi, sie hat zwar auch gesagt, dass man lang hat können mitheben und ja, defensiv auch ganz solid gestanden ist am Anfang des Tages und das sagt auch die GC-Spielerin, ist der Sieg verdient. Er hätte ja auch können höher ja, ausgehen, aber es hat passt und eben GC hat sich langsam aber sicher gefunden und auch das finde ich ja, sehr interessant, weil man gerade bei GC doch auch viele Fragezeichen am Anfang von der Saison gehabt hat.
Wer lang auch gut mitgehabt hat, ist der FC Thun gegen die klaren Favoritinnen aus Genf, gegen Servette. Wir haben es vorhin kurz davor gehabt, wir sind alle der Meinung, dass eventuell im Hinterkopf von Servette schon die anstehende Champions League Qualifikation war, am Mittwoch in Rom auswärts, also ein sehr wegweisendes Spiel für die weitere Saison. Dementsprechend, wir haben da ein bisschen zu hoch getippt gehabt, wir haben da ein höheres Resultat erwartet von Servette, wo also auch basierend auf dem bisherigen Resultat in dieser Saison, muss man dennoch auch den Thunerinnen lobendes Wort aussprechen, aus meiner Sicht. Also sehr lange dagegen gehabt, erst in der zweiten Halbzeit die Gegengol bekommen. Für Servet ist es wiederum, auch das haben wir glaube ich schon oftmals gesagt, einfach halt der Pflichtsieg, wo sie wählen haben. Und jetzt wird der Fokus sofort nach dem Spiel wird auf Rom gesehen sein.
Ja, ich bin sehr gespannt. Das Spiel, also das Hinspiel findet ja am 18.09. statt, also am Mittwoch kommenden. Und ja, die Roma gilt dort wahrscheinlich ja als Favorit, ist jetzt aber auch nicht so gut in die Meisterschaft gestartet als amtierender Meister mit 2 Unentschieden. Unsere beiden Schweizerinnen sind noch ohne Minuten, das aufgrund von Verletzungen. Und dementsprechend ja, bin ich dort schon auch sehr gespannt, was für einen Fall Servet da machen kann. Sie sind jetzt zweimal weitergekommen, so wie ich das mitbekommen habe, auch verdient, auch wenn es eher knapp war, aber grundsätzlich hoch verdient. Und dementsprechend ja, wird das auch keine leichte Aufgabe jetzt werden für die Roma, wenn da Servet, wo jetzt doch auch den Dritten in die Meisterschaft gefunden hat, da wird auftreten.
Ja, und dann haben wir noch ein Spiel übrig, wenn ich richtig mitzählt habe, zur IB gegen Aarau. 2-0 für IB und wieder Louis mit einem hervorragenden Spiel, ist ja schon als Gamechangerin hier ausgezeichnet worden von euch zwei, auch in diesem Match nicht wirklich einen Griff zu bekommen von der Gegnerin, sehr dribbelstark, aber was mir in diesem Spiel extrem gefallen hat, das Auge für die Mitspielerinnen, sie hat sich zweimal auf der Seite durchgesetzt und spielt dann den Ball in die Mitte, beim ersten Mal von rechts scharf aufs Goal und beim zweiten Mal dann sehr überlegt in den Rückraum, also erneut irrsinnig starke Leistung.
Ja, coole Spielerin, definitiv. Also, die ist immer eine Gefahr mit ihren Dribblings. Sie ist extrem wendig und ja, kommt auch gut an den Gegenspielerinnen vorbei, mit guten Finten und legt wirklich zweimal mustergültig eigentlich rein. Und ja, es muss nur noch reingeschoben werden. Also, von dem hat IB dort auch wirklich eine Waffe. Aarau, wo das mal, und auch das hat der Spielerin nachher im Interview gesagt, das mal den Kampf nicht ganz so hat können aufs Feld bringen und IB dort rein verwickeln. Ja, er verliert das Spiel verdient und die Young Boys wiederum sind jetzt langsam aber sicher auch endlich in der Meisterschaft angekommen, nachdem man am Anfang doch auch ein schwieriges Programm gehabt hat und ja, wahrscheinlich ein bisschen gekadert hat ja, mit dem Start.
Wie von uns ja auch erwartet hätte mit eben dem angesprochenen schweren Programm, also eigentlich wirklich, wie wir es auch gesagt haben, darf man auch mal sagen, dass da eben mit den jetzt Gegnerinnen, die wahrscheinlich ein bisschen ja, auf dem Papier leichter sind, wirklich den Saisonstart haben können umdrüllen. Schöne Geschichte übrigens noch, das zweite Goal schießt bei IB Iman Bene. Erster Treffer nach einer sehr langen Verletzungspause für sie. Sie ist ja im Aufgebot gewesen, für viele überraschenderweise, glaube mit 16. Für die WM in Australien und Neuseeland hat sich dann das Kreuzband gerissen. Sehr lange Zeit an der Seitenlinie müssen verbringen und sehr eine schöne Geschichte, dass sie da jetzt mit dem Goal wieder endgültig back on track zu sein scheint.
Da dürfen wir ihr definitiv gratulieren. Sorry, ich hatte nicht reinreden, mach noch.
Definitiv, ich kann nur den Ausblick geben, eigentlich. Ausser es gibt noch Ergänzungen, aber weiter geht's in der Women's Super League, eben, wie schon teilweise angesprochen, am nächsten Wochenende. Am Samstag mit dem FCZ gegen St. Gallen, wo jetzt natürlich wird probieren, nach dem Rückschlag wieder den guten Saisonstart weiterzuführen. Thun spielt gegen IB im Berner Derby, Rapperswil gegen Aarau und Luzern gegen Servet und am Sonntag eben der angesprochene Klassiker GC gegen FCB.
Kommen wir zu einem anderen Klassiker, nämlich dem Schweizer Cup bei den Männern, wo, ja, wie wir jetzt erfahren haben, auch wieder für die klassischen Schlagzeilen gesorgt hat. Zum einen haben wir ja, Mannschaften gehabt, die sich durchgesetzt haben aus der höchsten Spielklasse, zum anderen aber auch solche gehabt, die gestolpert sind. Ja, zum einen haben wir hier am Tisch jemanden, der mit dir, Till, am Match war, von Basel gegen Nyon. Zum anderen gibt es aber auch noch Servet, der sicher ein Schlagzeilen wert ist. Oder Luzern, das ist für mich fast die grösste Überraschung. Servet hatte ich irgendwie noch ein bisschen im Bauchgefühl gehabt. Aber gut, also ist wieder mal viel los gewesen. Und dementsprechend, ja, würde ich sagen, let's dive into it.
Ja, also ich glaube eben, fangen wir doch gerade mit Servet an. Titelverteidiger out gegen Unterklassik Schaffhausen, trainiert vom Ciriaco Sforza, natürlich auch jemand, wo weiss, wie man in der Super League besteht. Aber es würde mich jetzt gleich noch wundern, du hast gesagt, Bauchgefühl ist so ein bisschen schlecht gewesen bezüglich Servet. Wie ist das gekommen bei dir?
Ja, also ich glaube, dass bei Servet nach anfänglicher Euphorie und dann so eine Phase gekommen ist, wo man nebst der Doppelbelastung, die man hat mit dem Europacup-Spiel, also mit dem Quali-Spiel, ja, dass dort dann nachher irgendwann einmal ein bisschen der Wurm reingekommen ist. Also ich spreche jetzt vor allem die 6-0-Kanter-Niederlage gegen den FCB. Die Mannschaft, die besteht ja eigentlich und dementsprechend war meine Erwartung, dass die ein bisschen, ich sage jetzt, souveräner durch die verschiedenen Spiele kommt. Sie haben jetzt zwar gegen Winter gewonnen, nachdem sie gegen Chelsea da, sagen wir, rein vom Resultat zumindest einen Exploit gemacht haben, aber es ist halt trotzdem auch nur ein 1-0 gewesen und eigentlich war ja dort die Erwartung, dass man Schaffhausen klar schlägt. Ja, meiner Meinung nach finde ich aber schon auch, dass mit dem Spielermaterial, das sie haben, dass ich mir dort einer von dieser Mannschaft den nächsten Schritt würde erwarten. Und da gibt es verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen könnten. Da ist zum einen der Trainerwechsel, der René Weiler ist nicht mehr Trainer und jetzt Sportchef. Ja, zum anderen aber auch, dass vielleicht der ein oder andere wichtige Spieler jetzt in diesem Spiel, jetzt gerade auch die rote Karte von Jeremy Gimeno, der einer der wichtigeren Spieler bisher wird, ist, jetzt dem Ganzen nicht so eine Karte gespielt hat.
Ja, ganz und gar nicht. Ich denke, es war auch nicht ganz schlau gewesen, die Aktion, wo er die zweite Gelbe holt. Ich habe das Gefühl, wenn er einfach würde normal die Aktion weitermachen, dann kommt es vielleicht gleich zum Kontakt und dann ist es vielleicht ein Foul. So habe ich gefunden, ja, er lässt sich wie schon vorher eigentlich fallen, dreht sich weg, so verdient die gelb-rote dort. Nächstes Spiel,
wo man... Nein, ich glaube, ich nicht, aber ich sehe, der Till hockt da noch auf heißen Kohle.
nur eine kleine ironische Frage stellen, weil wir haben sie in diesem Podcast auch schon oft vom Thomas Häberli gehabt. Würde der Sportchef Valentin Barga schon Trainerfrage stellen?
Nein, absolut nicht. Nein, überhaupt nicht. Das wäre viel zu früh und auf das habe ich jetzt auch nicht so in der Extremis rauswählen, aber ich finde schon, dass jetzt nach, sagen wir, plus minus 10 Spielen, ja doch, die kommen schon auf 10, dass ich finde, dass man langsam für sich ein bisschen Handschrift sollte erkennen. Und ja, die Frage zumindest, um den Ball wieder zurückzugeben, ich finde, die kann man ein bisschen stellen, weil da sind mir persönlich noch zu viele Schwankungen drin gewesen im Spiel von Servet Genf.
Genau, du hast es angesprochen vorhin, mit dem FC Luzern scheidet auch der zweite Superligist aus. Würde mich noch wundern, wieso deine Meinung ist, von wegen die grösste Überraschung. Ich nehme an, es liegt daran, dass Aarau nicht gut in der Saison gestartet ist und jetzt mit dem Göpp-Sieg gegen den höherklassigen FC Luzern doch wieder hoffentlich ein bisschen Euphorie kam, einfach auf dem Brückli-Feld.
Das ist richtig. Aarau ist zum einen nicht gut gestartet, zum anderen ist Luzern gerade so richtig in Form gekommen. Ich hatte den Eindruck gehabt, dass die den Schwung werden mitnehmen. Dort haben wir es ja auch schon davor gehabt, dass die Nazi-Pause vielleicht für den FC Luzern zum falschen Zeitpunkt gekommen ist.
Genau.
Ja, es ist mir immer ein bisschen einfach, das auf das zu legen. Aber ich habe eigentlich schon erwartet, dass Luzern dort auf Aarau geht. Klar, es ist ein Göpp-Spiel. Es ist eine Göpp-Atmosphäre. Das ist immer schwierig. Aber aufgrund der letzten Leistungen vom FC Luzern, auch mit vielen Spielern, die gerade ein bisschen in Form sind, um jetzt vielleicht das Beispiel der Lars Williger zu nennen, habe ich gedacht, dass Luzern dass, die Hürde Aarau wird nehmen. Und auch als ein Verein wie der FC Luzern, wo der Göpp ja schon auch noch interessant sein kann, oder? Wo man kann anstreben kann, um vielleicht wie kommen. Habe ich mir gedacht, dass das für die eine Aufgabe wird sein, die sie werden können lösen.
Aber ich glaube, es zeigt einfach auch einmal mehr, dass zum einen der Göpp seine eigene Geschichte kann schreiben kann. Wir haben es ja häufig auch schon davon gehabt, dass wenn Teams nicht so ganz in Form sind, dann vielleicht im Göpp, aber eher halt Superligisten gegen einen Unterklassiker, sich so ein bisschen können wieder ein bisschen einspielen. Und ich glaube, das kann man vielleicht auch andersrum anschauen, oder? FC Aarau startet schlecht in Challenge League, aber jetzt ist Göpp, 100 Jahre Brücklifeld, volles Haus. Und ja, da wird dann einfach, glaube eine andere Energie auch nochmal frei. Und ich glaube, das ist auch das, was der Schweizer Göpp so spannend macht. Und wir haben es auch bei den anderen Spielen gesehen. Die Superligisten haben durchs Band fast Mühe gehabt. Zum Beispiel IB, FCB, you name it. Also sehr viel knappe oder späte Entscheidungen.
Speziell Sport, ich glaube, so später geht es gar nicht. FC Winterthur, haben wir, glaube ich, ganz kurz angesprochen, aber setzt sich erst im Penalty-Schießen durch gegen Wiel. Fabian Frey, der am Deadline-Day dort zu Winter gewechselt ist, hat gerade einen direkten Impact mit 2 Assists. Er hat es im Interview gesagt, er hat, glaube ich, nicht gehofft, dass er gerade 120 Minuten annehmen muss, aber schöne Geschichte für ihn. Rettet, also ja, klar, sind Assists, muss auch zuerst mal noch ein Goal machen, aber gleich eine gute Leistung, die Stabilität braucht in das Team, habe ich das Gefühl gehabt, hat man direkt gesehen. Und ja, Vinti, das hätte sie definitiv nicht können brauchen, wenn sie jetzt auch noch im Göpp ausgeschieden wären. Eben Bernhard ist dann weitergekommen, auch der FCB angesprochen, enorm müssen zittern, also dort hat es auch schon noch Penalty-Schiessen ausgesehen.
Ja, die haben ja dann Penalty-Schiessen-Light-Version gemacht, auf in den letzten 2 Minuten.
Genau, ja, genau, mit dem, ja, kann man pfeifen, muss man nicht aus meiner Sicht, wo der Ceren Shaqiri dann sein erstes Goal nach der Rückkehr schießt und dann gefühlt Postwand auf der anderen Seite der Marvin Hitz, der aber auch einen sehr schlecht geschossenen Penalty vom Nyon-Spieler hebt und der FCB so in die nächste Runde bringt. Und in dieser nächsten Runde geht es dann auch im Achtelfinale weiter. Die Auslosungen sind dann gerade anschliessend gesehen. Die haben wir im Zug zurück von Nyon dann genug Zeit gehabt, um über die Match zu reden, die ausgelost worden sind. Unter anderem das Zürcher Derby, aber auch weitere spannende Affischen, wie zum Beispiel der FCB gegen Sion, hat sie auch schon mehrfach im Cup-Finals gegeben. Und ja, die Achtelfinals werden dann sicher noch ausgeglichener, wie jetzt auch schon die 16-Finals eben gewesen sind, teilweise mit den strauchenden oder eben fast strauchenden Superligisten. In der Superliga geht es weiter. Wir haben übermorgen am 18. September noch ein Nachholspiel zwischen Lausanne und Lugano. Und in der nächsten regulären Runde, wo alle Teams im Einsatz sind, spielen am Samstag St. Gallen gegen Luzern, GC gegen Servette und der richtige Klassiker, die Wiederholung vom Frauenspiel, auch wieder Miocchele, FCB gegen FCZ. Und am Sonntag dann Lausanne-Yverdon, Vinti gegen IB und Sion gegen Lugano.
Jetzt kommen wir noch schnell zu einer kleinen Zwischenrubrik, die ihr vielleicht auch schon auf den sozialen Medien habt ein bisschen mitverfolgen können, nämlich zu ein paar Transfers, die jetzt hinten raus oder auch schon früher noch tätig worden sind. Die haben es mitbekommen, wir haben es in der letzten Folge schon gesagt gehabt. Am Montag vor einer Woche war Transferschluss gewesen. Und ja, ich würde jetzt gerne mit euch noch schnell auf 2-3 Transfers schauen, was in der Saison jetzt gegeben hat. Und ja, ich würde gerade sagen, die eine Sache, die mir sehr aufgefallen ist, auch weil wir es unter anderem von diesem Thema schon gehabt haben, ist der Grasshopper Club, der sich in der Offensive, respektive im Mittelfeld, nochmal verstärkt hat, wo das wahrscheinlich auch bitter nötig gehabt hat. Da wäre zum einen der Adama Boyang, der von Stade Rem ausgelehnt worden ist an GC, wo durchaus nicht ganz uninteressant ist, rein von den Personalien. Eben, zum einen kommt er von einem Ligue-1-Verein, wo er jetzt zwar noch nicht so viele Einsatzminuten gehabt hat, er hat 9 kurze Einsätze gehabt letztes Jahr. Zum anderen hat er aber an der U20-WM, die letztes Jahr stattgefunden hat, auch schon ein bisschen für Furore sorgen mit 2 Goal. Ist ein interessanter Spieler, wo zwar immer noch ein Rohdiamant ist, aber ist gross, hat eine schlanke Statur. Er ist sehr interessant von der Anlage und da bin ich gespannt, weil jetzt doch ein GC gerade in der Offensive noch ein bisschen Mühe gehabt hat. Das war der eine Transfer, dann haben wir aber auch noch einen anderen.
Ja, der Mathieu Chouanier, der kommt aus der MLS von Montreal zu GC. Könnte man zuerst so ein bisschen meinen, aus Kanada ist jetzt auch nicht gerade die grösste Fußballnation, wie stark ist die Liga wirklich? Aber man muss bei ihm auf jeden Fall festhalten, die letzten beiden Saisons hat er es ins MLS All-Star-Team geschafft. Neben illustren Namen wie Busquets, Luis Suarez, Lionel Messi, Hugo Lloris und nicht vergessen auch der Roman Bürki, der immer noch sehr aktiv und erfolgreich in der MLS tätig ist. Und der Mathieu Chouanier hat im letzten Jahr 4 Torbeteiligungen gehabt und hat schon 5 Länderspiele verkannt. Also ich glaube, das ist wirklich jemand, der das Mittelfeld von GC durchaus kann verstärken. Jetzt haben wir natürlich nicht nur GC gehabt, der aktiv war. Ich weiß nicht, Thiele, hast du vielleicht noch den ein oder anderen Transfer, wo du besonders möchtest hervorheben, wo vielleicht noch nicht so viel auf dem Zettel haben oder gleich für Impact können sorgen in der Super League?
Ja, also mit dem nicht so viele auf dem Zettel haben, ist der, den ich herausheben will, eigentlich trifft es nicht so zu. Du redest von Daniel Dos Santos, wir haben es auch schon in diesem Podcast davon gehabt, ist auch schon länger jetzt, also von Saisonbeginn an bei Lugano gesehen. Best Player Challenge League letztes Jahr bei Thun gesehen, 21. Wir haben es, wenn ihr es auf Social Media schon verfolgt habt, ja auch schon von einem anderen Lugano-Spieler gehabt, vom Zanotti. Im Gegensatz zu ihm ist er quasi, ich sage das jetzt einfach mal so, im Liga- und Cup-Team gesehen. Sie haben ja wirklich stark rotiert zwischen den europäischen Einsätzen und eben national. Im Cup hat er schon getroffen und assistiert, in der Liga hat er auch schon einen Assist gehabt, also hat er sich durchaus auch schon ausgezeichnet. Bei ihm wird man sicher noch Entwicklung sehen. Ich bin sehr überzeugt von ihm in dem Sinn, in dem System auch, in dem 4-2-3-1 bei Thun letzte Saison schon in einem ähnlichen System gespielt, zwar mit zwei Stürmern, aber gleich hinter den Spitzen. Und für ihn, für seine Spielanlage, finde ich die Position einfach und das System optimal hinter den Spitzen, weil er ja zwischen der Linie einfach die freien Räume sieht und wirklich auch technisch gut ist und torgefährlich ist, wie man auch schon letzte Saison gesehen hat. Er ist einfach auch stets anspielbar, auch unter Druck und kann so einfach die schnellen Angriffe halten die nicht auf. Und ja, also er ist sicher eine Waffe dort vorne, auch weil er direkt ins Gegenpressing geht, auch bei Ballverlust und so. Und ich finde ihn ein sehr spannender Spieler und haben wir ja auch schon gesagt, wirklich ein, wo wahrscheinlich die ganze Liga darum froh war, da in seiner Reihe zu wissen.
Ja, absolut. Und ich finde es auch noch interessant, eben, du hast ja angesprochen, hast zum FC Lugano und das ist ein Spieler, der vom Profil her, ja, aufgrund von dem, dass Lugano grundsätzlich ja schon ein sehr gutes Konstrukt hat, sehr gut reinpasst. Du hast es angesprochen, ein zweiter Transfer, den Lugano auch noch tätigt hat, ist der Mattia Zanotti gewesen, der ebenfalls ja, schon in der Liga gesehen ist, also in der Schweizer Liga, bei St. Gallen, ausgeliehen letztes Jahr von Inter Mailand. Der hat Lugano mittlerweile fix übernommen und auch der, finde ich, ist vom Profil her sehr, sehr interessant, jetzt nicht nur von Lugano, sondern einfach auch grundsätzlich. Wieso? Weil er für sein Alter schon relativ souverän ist und so sehr konstant. Das ist immer eine Frage von auch der Persönlichkeit, wo ja junge Spieler einmal dort noch ein bisschen schwankend sind und ja, wieso ihn das so ja, spannend macht auch. Er hat, wie du es vorhin schön gesagt hast, er ist vermehrt jetzt vor allem in der Europacup-Quali-Spiel zum Einsatz gekommen. Auch er hat schon getroffen, er hat schon Assists geliefert und ja, ist aber trotzdem grundsätzlich eigentlich mit der Defensive beschäftigt. Also sie haben auch dort einen sehr interessanten Mann können für sich gewinnen. Eben, sie haben die Kaufoption gezogen für, glaube ich, 2,5 Millionen. Und ja, ich bin gespannt, auch dort, wie sich der weiterentwickelt. Das hängt auch sicher stark mit der Saison von Lugano zusammen. Aber das sind sicher zwei Transfers, wo der Till ja auch schon gesagt hat, wo die Liga ja, sie darum beneidet.
Wenn ich sonst noch einen könnte in den Raum werfen, der Koba Coindredi, dessen Name ich jetzt sicher absolut butchert habe, aber der kommt von Sporting zu Lausanne, hat dort und vor allem auch bei Valencia durchaus einiges an Einsatzminuten gekriegt, hat sich aber bei beiden Teams nicht komplett können durchsetzen. Und Lausanne hat eine Kaufoption nach einem Jahr Leihvertrag, wo jetzt angefangen hat. Physisch enorm stark. Ich glaube, man kann auch definitiv sagen, das Talent ist da. Wenn jemand bei Valencia und Sporting zu Einsatz kommt, dann ist da ein Spieler, wo einiges drauf hat. Und ja, jetzt im Moment könnte es auch noch aussehen, als hat er auch den Platz bei Lausanne, zum etwas zeigen.
Ja, genau. Eine News die Woche nicht so schön für Lausanne. Ich weiß nicht ganz genau, was er genau hat, aber der Custodio, der ja auch auf einer zentralen Position spielt für Lausanne, fällt mindestens 2 Monate, habe ich gemeint, aus. Also da wird er wahrscheinlich Gott können einspringen. Und ja, bei Lausanne, wir haben es ja nicht wiederholen, wir sagen es sehr oft, eine Mannschaft, die das Potenzial hat, die spannende Spieler hat, gerade auch richtig Offensive, da werden wir sicher auch genauer anschauen, die nächsten Match.
Vergiss mir einfach nicht noch auf dieser Position auch der Algigo, der jetzt in letzter Zeit, ja, also respektive der Custodio, der in letzter Zeit auch immer wieder mal hinter rechts gespielt hat. Also sicher einmal habe ich im Kopf, aber ja, auch der Algigo wird sicher noch seine Rolle spielen.
Definitiv.
Und ja, ich glaube, hast du noch einen?
Hey, ich gar nicht. Ja, einen hat die noch. Er hat jetzt gerade im Cup das erste Goal gemacht für den FC St. Gallen. Der Kevin Schobot, der aus Ungarn gekommen ist, ist vielleicht bekannt worden in seinem Heimatland, vor allem wegen seinem Sieggoal gegen Schottland an der EM absolute Ekstase gewesen dort. Jetzt das erste Goal bei St. Gallen. Letztes Jahr hat er bei Uipest 10 Torbeteiligungen gehabt. Also auch durchaus interessant. Bei St. Gallen jetzt noch nicht wirklich so viel zum Einsatz gekommen. Also eigentlich, glaube ich, immer eingewechselt worden bis jetzt in 2 Meisterschaftsspielen und auch im Cup. Aber hat jetzt also mit dem Goal wunderschönen Schlenzer ins Obereck und dann noch eine Aktion, wo er eigentlich eine Penalty müsste bekommen, schon zeigt, dass er die Klasse durchaus hat für die Super League. Bin gespannt, wie jetzt das dann weitergeht, weil ich nehme an, St. Gallen holt nicht den EM-Torschützen, um dann auf der Bank zu
gehen. St. Gallen hat einfach irgendwie gefühlt langsam das Problem, es hat nicht so viel Platz in der Offensive, so viele Offensivspieler, wie sie haben, mit dem Köppels, mit dem Akolo, Mustafa Sisse, auch ein Neuzugang, wo bei Atalanta in der Jugend enorm viele Goal geschossen hat. Gibt, you name it, sicher noch ein, zwei vergessen. Mambimbi etc., also die haben fast ein Überangebot langsam.
Hey, die haben tatsächlich auch ein bisschen ein Händchen. Mögt ihr euch noch an den, ich weiß seinen Vornamen nicht mehr, aber an den Adamu erinnern? Sagt euch nicht, der war dort mal ausgeliehen gewesen von Red Bull Salzburg, oder Liefering, ist das Gleiche. Aber, und ist jetzt mittlerweile beim SC Freiburg, hat doppelte Töpfe zum Wochenende. Also St. Gallen scheint da schon auch ein Händchen zu haben, auch vom Spielertyp her sehr ähnlich wie die sie jetzt in der Offensive haben. Also, da dürfen wir dort auch durchaus gespannt sein, wie er wird performen, als, ja, wendiger, trickreicher Flügelspieler. Und, ja, bin gespannt.
Weitere und auch mein letzter jetzt noch zum Abschluss von dieser kleinen Rubrik, aber auch gute Überleitung, wendige Flügelspieler hat der FCB geholt, der ist vielleicht noch nicht so auf allen Radar drauf, das ist der Marin Soticek. Ich finde aber in diesen kurzen Einsätzen, vor allem im Cup, aber auch in der Liga, wenn er reingekommen ist, trotz seinem Price-Tag von 3 Millionen, was sicher auch nicht so leicht ist, also in den glaubt man anscheinend, hat er eigentlich nie, also von der Einstellung her hat mir sehr gefallen. Also er hat jetzt da nicht irgendwie Allüren gezeigt. Und klar, er ist noch jung, das soll er auch nicht. Aber es gibt auch Leute, die das Gegenteil beweisen. Also er hat auch wirklich gute Einstellung, wirkt schon sehr reif mit seiner Spielweise, wird immer mehr ins Team eingebunden und zeigt seine Qualitäten. Also eben auch die Wendigkeit in der 1 gegen 1. Klar, ist vor allem im Göpp reingekommen, gegen Gegner, wo man das auch vielleicht eher mal zeigen kann. Aber trotzdem, ich bin gespannt, jetzt auch mit der neuen Konkurrenz in der Offensive, mit dem Jerdan Shaqiri, zum Beispiel auf dem sieben bevorzugten rechten Flügel, wie er da noch sich entwickeln kann. Ich glaube, er könnte körperlich noch ein bisschen zulegen, für seine Größe ist er doch gefühlt eher ein bisschen schmächtig, aber mit seinem Antritt wird er da und seiner Beidfüßigkeit kann er da sicher auch eine Waffe in dem gut funktionierenden, sage ich, ja, zumindest mit Ausnahme vom letzten Ligamatch und im Cup FCB-Offensive Mehrwert bieten.
Ja, das ist schon spannend. Wir haben den Match heute schon mal angesprochen gehabt. Gerade der Soticek ist zum Beispiel gegen Servette beim 6-0 sehr, sehr gut reingekommen und schießt dort, glaube ich, auch noch ein Goal oder sogar zwei oder sicher ein Goal und einen Assist. Irgendwie so, einmal, wo man das erste Mal seine Qualitäten können sehen, auch in der Super League, sein Tempo auch. Und ja, wenn wir von Tempo schwätzen, von Tempo-Dribblings auch und ja, von Spektakel irgendwo durch auch, dann muss man sich auch noch den Benny Traoré nennen, wo, glaube ich, der ist, wo von all denen bis jetzt schon am meisten rausgestochen ist, einfach weil seine Qualitäten sehr, sehr augenscheinlich sind, weil der das Spiel vom FCB gerade bereichert hat, auch gerade im Zusammenspiel seiner Zeit noch, wo der... Jetzt habe ich gerade wieder Blackout.
Tierno Bari.
Danke vielmals. Wo der Tierno Bari noch beim FCB war und dann auch mit Malbia Nayeti, ja, wo schon sehr gut harmoniert hat, wo sehr viel Spielwitz hat und ja, dementsprechend auch ein super interessanter Spieler wird sein für die kommende oder angehende Super League-Saison.
Also ich finde es augenscheinlich gefunden gestern, wie er auch gegen Challenge League ist, gefehlt hat. Im Fall. Also die Offensive ist aus meiner Sicht ganz etwas anderes gewesen. Vom FCB.
Also, ich glaube, bei ihm kann man wirklich auch den Begriff bemühen vom Unterschiedsspieler. Also, das ist halt wirklich einfach so ein, der mit einer Einzelaktion durch seine Explosivität einfach mit einer Aktion kann ein Spiel entscheiden, entweder in einem Dribbling oder auch in einem, keine Ahnung, Doppelpass oder einfach etwas, so die Spritzigkeit, die schnelle Auffassungsgabe auch. Du hast vorhin gesagt, weil er auch harmoniert mit verschiedenen Spielern, mit einem Ayeti, mit einem Bari. Und ich glaube, der wird keine Mühe haben, auch mit neuen Mitspielern genauso weiterzumachen. Also, ja, wahrscheinlich nicht zu viel gesagt, ihn als eines der grösseren Talente zu beschreiben.
wo wir hoffentlich länger wie nur eine Saison in der Super League haben werden.
Ja, das ist dann wahrscheinlich unwahrscheinlich in meinen Augen, aber ja.
Ob das denn noch so kommt, das werden wir ja noch sehen, aber das ist gerade, das Ausland ist gerade ein gutes Stichwort, weil dort wechseln wir jetzt nämlich an. Im Ausland ist natürlich auch gespielt worden und ja, ich würde sagen, gerade bei unseren Nachbarn in Deutschland hat es die ein oder andere erfreuliche Nachricht gegeben, die man, glaube ich, so kann vermelden kann. Ich würde sagen, gerade beim VfB Stuttgart, oder Till?
Ja, also dort ist wirklich im Moment in aller Munde ist der Fabian Rieder, der dort mega eingeschlagen hat, sehr spannende Entwicklung gemacht hat, auch über die einzelnen Matches hinweg. Ist ihm bis jetzt immer noch reingekommen, hat aber dort schon spielentscheidende Szene gemacht, wie das Freistoss-Goal am letzten Wochenende. Und jetzt auswärts gegen Gladbach, wo ja auch drei Schweizer, also mit dem Trainer und dem Goalie Omlin und dem Elvedi, ein paar Schweizer aktiv sind, spielt das erste Mal von Anfang an und serviert hier in der Schweiz auch sehr gut bekannte Demirovic 2 Assists. Also sehr eine starke Leistung.
Ja, und vor allem der eine Assist, der ist in aller Munde. Da ist er in Gareth Bale-Manier über die Seitenlinie eigentlich rausgerannt, dann sogar noch Umweg um den Schiri-Assistent gelaufen. Und ist immer noch genug schnell gewesen, um vor seinem Gegenspieler wieder am Ball sein, setzt sich dann auf die Seite durch und legt den super rein. Ja, also super Auftritt vom Rieder.
Gegen wer hätte Gareth Bale damals die Aktion gehabt?
Oh, Bartra.
Das weiß ich nicht mehr.
Verdrängt.
Das ist zu lang her. Aber auf jeden Fall sehr erfreulich auch, dass er sich so schnell jetzt zumindest in der Momentaufnahme ja, eingefügt hat ins Stuttgarter Kollektiv. Ich finde es auch cool, gerade jetzt nach einer Nazi-Pause, die jetzt für die meisten jetzt nicht so super erfüllend gewesen ist, dass er gerade da ja, mit einem guten Auftritt am Wochenende ja, sich wieder ein Selbstvertrauen hätte können holen. Wer auch vor Selbstvertrauen strotzt aktuell, zumindest im Verein, ist der Danny Zakaria. Bei ihm kann man fast schon sagen, er ist in absoluter Top-Verfassung. Er ist nicht nur Captain, er hat auch wieder ein Goal geschossen. Es ist jetzt auch nicht das erste, ich glaube, es ist Nummer 3 sogar schon. Und ein Assist beim 3-0-Sieg auswärts gegen Auxerre. Der Brill Embolo hat bis zu der 65. Minute gespielt. Und ja, der Köhn hat auch, ist auch im Goal gestanden, dementsprechend auch gut. Und ein weiterer schöner Moment hat sich auf der Insel ergeben, wo ein ehemaliger Nazi-Spieler ja, wieder mal einen rausgehauen hat.
Ja, Fabian Schär einmal mehr als Torschütz in Erscheinung getreten für Newcastle United, hat dort die Wende eingeleitet für sein Team, also spielentscheidend. Ich möchte auch vielleicht noch mal schnell zurück zum Dennis Zakaria. Wir haben ihn in der letzten Folge ein bisschen angesprochen und so ein bisschen das Dilemma angeschaut zwischen den Leistungen, die er eben beim Club zeigt und auch jetzt wieder beweist, oder Goal und Assist. Und also vor allem der Assist, das ist wunderbare, hoher Ball in die Tiefe gesehen, sensationeller Pass, wo aber in der Nazi, wie wir es letzte Woche angesprochen haben, nicht 100% klickt, weil vielleicht eben auch die Rolle nicht ganz die gleiche ist. Ich glaube, bei Monaco sieht man, dass er halt andere Mitspieler hat im Mittelfeld und seine Box-to-Box-Fähigkeiten viel mehr kann ausspielen, während dann mit der Nazi, wenn der Granit Xhaka nicht spielt, so ein bisschen der Taktgeber fehlt, so ein bisschen der Spieler im defensiven Mittelfeld, der so ein bisschen die Fäden zieht. Wie seht ihr das?
Es ist halt auch eine Systemfrage. Also Monaco spielt 4-2-3-1 und dann hat er einen neben dran und noch einen Zehner vorne dran. Und in der Nazi hat er das halt nicht. Da hat's vorne andere quasi, wo eher Flügel quasi gehen. Also im Zentrum hat er dort vorne dran nur noch den Stürmer. Und kommt irgendwie halt nicht so zur Geltung in der Nazi. Aber ob es nur eine Systemfrage ist, so weit würde ich mich jetzt nicht rauslehnen. Aber es liegt ein bisschen auf der Hand. Weiss nicht, was.
Also ich denke, es macht schon einen grossen Unterschied, dass er halt in der Nazi nur jemand neben sich hat und das eigentlich nur ein Zweier. Duo ist im, ja, es ist meistens ein Duo, wenn es zwei sind, ein Duo ist im zentralen Mittelfeld. Und das ist einfach anders, als wenn du in einem 4-3-3 oder eben in einem 4-2-3-1 spielst. Dann kannst du einfach die Aufgabe auch anders verteilen.
Ja, das ist so. Und ja, er hat vielleicht schon nicht die allerbesten Leistungen jetzt können abrufen in der Nazi. Gleichzeitig ja, System spielt eine Rolle. Rolle spielt aber auch eine Rolle. So, also, du kannst verschiedenste Systeme haben, aber auch verschiedenste quasi Aufgaben in diesem System. Und ich glaube, es ist eher eine Frage von der Aufgabenverteilung, was in der Nazis sein Problem ist, als wirklich System. Klar, das spielt schon auch eine Rolle, aber du darfst ja nicht ganz vergessen, gell? Ich habe es nämlich gestern gerade mit einem Kollegen noch davon gehabt, von ihm. Der Denis Zakaria spielt in Monaco unter wem?
Adi Hütter.
Und wer ist sein Trainer bei IBE? Und bei Gladbach? Ja, unter anderem, das ist ein Trainer, der kennt natürlich den Spieler auch gut, der mag ihn offensichtlich auch. Ich meine, der Denis Zakaria hat eine kleine Odyssee gehabt zwischenzeitlich mal mit der Chelsea und der Juve. No, ja, was eigentlich die Juve hat, das hat der nächste Schritt sein und die Juve ist auch, hat er nicht wirklich meiner Meinung nach eine Chance bekommen und dann hat er sich für Monaco und auch für den Trainer und auch für die Art und Weise, wie er dort in diesem System in Fuß fassen entschieden. Und dementsprechend ja, überrascht es mich nicht, dass das dort so gut klappt. Dann kommt noch dazu, ja, dass er gerade jetzt in Topform ist. Das ist mega cool für ihn. Aber für mich persönlich wirft das schon auch nochmal ein bisschen die Frage auf, okay, wieso kriegt er es, oder aber auch das Nationalmannschaft, das Trainerteam, wieso kriegt man das nicht an, um ihn dort ja, besser können, benutzen, weil ganz offensichtlich ist er ein Spieler mit hoher Qualität.
Ich finde das ein mega spannender Aspekt mit dem Trainer. Ich habe mir das auch nach der letzten Folge, nach der Diskussion ein bisschen überlegt gehabt, auch wegen Adi Hütter. Klar, der gibt ihm sicher das absolute Vertrauen. Man kennt sich schon ewig, man weiß, was man voneinander erwarten kann und so. Gleichzeitig, der Murat Yakin hat vor der EM, hat er ja einen 26-Mann-Kader nicht ausgenutzt, hat gesagt, er nimmt 24 mit und behaltet zwei Plätze frei für zwei Spieler, wo damals noch nicht klar war, ob sie es noch rechtzeitig schaffen. Zum einen der Breel Embolo und zum anderen Zakaria. Das, aus meiner Sicht, habe ich dort schon gedacht, schon auch ein mega Vertrauensbeweis ist von Seite Murat Yakin, dass er ihn unbedingt will dabei haben. Aber schlussendlich, auch das habe ich letztes Mal schon gesagt, er ist halt in der Nazi, er wird immer also auch vor dem Spanien-Spiel sind Schlagziele ja gesehen, man hat ihn zitiert, ich bin nicht Granit Xhaka und so. Und immer in diesem Vergleich drin sein und vielleicht auch die gleiche Rolle müssen spielen oder auf Vorgabe zu bekommen von Murat Yakin, obwohl man halt wirklich ganz andere Spielertypen ist, vielleicht schränkt ihn das ein bisschen ein, aber eigentlich am Vertrauen oder ja, am Vertrauen von Trainer zu Spieler sollte es ja eigentlich nicht liegen.
Nein, aber also ich habe auch nicht auf das angespielt, wo ich das mit dem Hütter, das Hütter-Beispiel jetzt gemacht habe, sondern eher damit wollte sagen, dass er in dieser Art und Weise mit der Spielphilosophie, die der Adi Hütter hat, der Zakaria ja sehr gut zurechtkommt und das in der Nazi nicht so ist. Wir haben aber auch nur eins. Also haben wir auch gesehen im Spanien-Spiel, dass wir nicht viel anzubieten haben, also nicht so viel anzubieten haben, wenn der Granit Xhaka fehlt. Und ich finde das ein schöner Quote, weil ich glaube, der kann missverstanden werden. Ich bin nicht Granit Xhaka. Ich glaube, da geht es meiner Meinung nach eher darum, dass er nicht der gleiche Spielertyp ist. Mhm, nicht, dass er nicht gleich gut ist.
Nur vom Sinn her, dass er halt auch immer auf das angesprochen
wird. Ja, klar.
Ja, und ich glaube, wenn man halt das Spiel von der Schweizer Nazi anschaut, das ist schon ein bisschen designed für den Granit. Also seit das Zerwürfnis gegeben hat oder das... ja, der Disput zwischen Granit und Murat, seit der aus der Welt ist, habe ich das Gefühl, ist das System wirklich gemacht für Granit, dass er seine Stärken kann ausspielen. Und wir haben halt auf dieser Position mit dieser Qualität keinen adäquaten Ersatz, was ja völlig okay ist. Till, du hast es letztes Mal gesagt, Ballon d'Or nominiert, also so einen kannst du nicht einfach ersetzen. Aber ich glaube, dann ist es gleich Aufgabe vom Trainerteam, dass man sich halt überlegt, okay, wenn der Granit Xhaka ausfällt, wie stellen wir vielleicht das System um? Müssen wir vielleicht weg von dieser Fünferkette mit nur zwei zentralen Mittelfeldspielern, dann müssen wir da etwas umbauen? Und ich glaube schon, dass man halt auf die EMA wirklich etwas konstruiert hat, wo sehr gut funktioniert hat, auf den Punkt mit den Spielern, die man gehabt hat. Aber dass man jetzt halt für mittelfristig, langfristig auch wieder vielleicht eine gewisse Flexibilität muss anbekommen. Und ich glaube, der Murat Yakin ist eigentlich ein Trainer, der das kann. Von dem her, nächste Nazi-Pause kommt und dann bin ich gespannt, wenn wir da ein bisschen was gesehen werden im Sinne von Veränderungen.
Also, ob er das kann, da lassen wir uns überraschen. würde ich jetzt fast sagen.
Ich finde aber auch, dass das notwendig ist, genau das, oder mit der, dass man auch unberechenbarer wird oder bleibt, wie wenn man einfach weiss, hey, mit der Schweiz, gegen die Schweiz haben wir das zu erwarten und eben je nach Spielmaterial, das man am Tag X an dem Spiel zur Verfügung hat, dass wenn du halt Spieler, die in diesem System, oder das System absolut auf die Spieler ausgelegt ist, wenn die ausfallen, haben wir halt in der Vergangenheit, Stichwort Portugal in Katar, wo der Silvan Widmer ausgefallen ist, einfach gleich an dem System festgehabt, obwohl die Ersatzspieler halt andere Qualitäten haben und da vielleicht, weiß auch nicht, die Flexibilität eben genau vermissen lassen, dass man halt auch mal ein anderes System spielt, je nach Spielmaterial, wo man zu viel geht. Also das ist schon auch ein bisschen so das Fazit, glaube ich, von der letzten Folge und dieser Diskussion jetzt hier für mich persönlich. So kann ich das sehen.
Ja, nein, also finde ich, kann man von mir aus wunderbar so stehen lassen. Wie gesagt, jetzt kein Nazi-Spieler mehr, aber doch auch noch ja, unsere Nazi-Fans sehr präsent ist der Fabian Scher mit seinem wunderschönen Topf, wo die Wende eingeleitet hat gegen die Wolves. Der lohnt sich sehr nachzuschauen. Es war wieder mal ein klassischer Scherwitschuss gewesen. Und dann haben wir noch zu guter Schluss auch Premier League, einfach der Information halber. Heute, wenn es mir richtig ist, korrigiert, wenn ich falsch bin, fängt der Prozess an bei Manchester City, wo es ja um diverse Verstöße beim Financial Fairplay geht. Und ja, Urteil erwarten wir frühestens 2025. Ja,
divers ist wahrscheinlich untertrieben. Ja.
115.
Einfach alle.
Ja. Nein, das finde ich eine ganz schwierige, komplexe Thematik, weil da gibt es so, also ich meine, ich bin Barcelona-Fan, die machen jetzt auch nicht immer ihre Aufgaben so richtig, was die Finanzen und die Finanzierung von Transfers angeht. Und ich bin überzeugt, die meisten anderen Vereine auch nicht. Aber gut, lassen wir uns überraschen, was dort noch rauskommt.
Ich finde das halt einfach erwähnenswert, weil mag jetzt vielleicht der Cut sein, da plötzlich über City zu reden, aber parallel laufen ja die Wettbewerbe weiter. City ist sackstark mit dem Manuel Akanji in die Liga gestartet, hat drei Spiele, drei Siege mit einem absolut unmenschlichen Erling Haaland vorne, aber gleichzeitig fährt ja jetzt auch die Champions League an und eben quasi das Urteil, das man hier erwartet, könnte ja auch einen massiven Einfluss haben auf die Premier League, auf die Champions League. Das finde ich so ein bisschen absurd, dass man einfach parallel, also was soll man auch anders machen als Spieler, aber man muss ja gleich weiter funktionieren und gerade für City, um noch hier in Ausblick auf die Woche zu gehen, wartet mit Inter Mailand am Mittwoch eine sehr schwere Aufgabe, die Wiederholung vom Finale von 2023. Wiederholung vom Finale ist auch Milan gegen Liverpool. Ja, 2005, 2007 zweimal im Finale gegeneinander gespielt haben. Sehr emotionale Affische für beide Teams. Und aus nationaler Sicht sicher erwähnenswert das grosse Highlight, wo morgen ansteht, am 6:15 mit dem ersten Auftritt von IB in der neuen Liga-Phase gegen Aston Villa.
Der Linus schaut schon mit der Huf, weil es da dreimal Premier League gesehen ist.
Ja, also zum einen, Man City Inter, glaube ich, ist doch mit ein anderen Vorzeichen als beim Champions League-Final, wo sie gegeneinander gespielt haben. Man City, wie du es gesagt hast, hat grossartig gestartet in der Saison. Erling Haaland hat in den letzten 3 Spielen 8 Goal geschossen. Nur knapp sein dritter Hattrick in Serie verpasst. Also der ist brutal heiß. Und dann, ja, Milan, Liverpool, also dort habe ich sonst noch eine kleine Anekdote. So zu meiner Kindheit parat, falls du die Wände noch hören.
Unbedingt.
Zwar, ja, was war ich da? 10 Jahre alt oder so. Und dann, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber in diesem Alter hat es nämlich noch geheißen, nach der ersten Halbzeit, jetzt wird der Fernseher abgestellt, jetzt gehst du schlafen. Weil die Spiele relativ spät angefangen haben. Und das ist eins von diesen Spielen, wo ich gefunden habe, hey, es ist 3-0. Ich kann jetzt ins Bett voll easy. Wo ich am nächsten Morgen die Zeitung aufgemacht habe, leck, bin ich hässlich.
Schon Zeitung gelesen mit 10?
Ja, mit 3, Alter.
Ja, nein, also zuerst, das ist echt ein Klassiker. Lustig, da mag ich mich natürlich auch noch daran erinnern, wo ich da war. Da habe ich mit meiner Mami geschaut und auch sie hat es vom Hocker gehauen.
Das also, ganze Match dafür schauen?
Ja, ja.
Aber das ist doch aber wirklich...
Das Finale schon, ja.
Das ist doch wirklich so ein Match, also das 3-3, das, da, also ich weiß auch noch ganz genau, wo ich gesehen habe. Das ist so ein Match, der wird einem ewig in Erinnerung bleiben, irgendwie. Egal, ob man etwas zu tun hat mit beiden Teams. Also, finde ich mega schön, irgendwie so.
Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir hier das Thema zumachen, was erwartet ihr euch von den Young Boys, die daheim Villa empfangen?
Ich sage, dass es, ich wiederhole mich ein bisschen wie vor dem Galaspiel, also national, jetzt auch sogar im Göpp, hat man da wirklich noch nicht viel gezeigt, also hat jetzt auch im Göpp sehr lange müssen zittern gegen einen Gegner, wo man das nicht sollte. Und das wird sicher, du hast es vorhin erwähnt, mit dem Beispiel, ja, dem kleineren Beispiel Aarau, mit dem, also Linus, du hast das vorhin gesagt, mit dem ausverkauften Brücklifeld morgen, Zwangdorf wird auch ausverkauft sein, das wird beben und das wird ja ganz eine andere Ausgangslage als sie auch für die Spieler von der Bühne, die sie dort haben, mit einem wirklich guten Gegner. Also ich bin sehr gespannt, wie ihr dort mithabt mit Aston Villa. Ich erwarte mir jetzt von diesem Spiel ehrlich gesagt noch keine Punkte, aber ich lasse mich da gerne wieder eines Besseren belehren wie gegen Gala, wo man ja auch eher gesagt haben, es ist etwas drin, aber gleich Aussenseiter gesehen ist IB.
Ich glaube, man muss das einfach ein bisschen trennen. Also Liga und internationale Auftritte. Also ich glaube, wir haben es auch in der Vergangenheit beim FC Basel zum Beispiel gesehen, Conference League gerockt hat, international und in der Liga komplett unterperformt hat. Ich glaube, da muss man nicht zu viel Gewicht drauf geben, das ist mal das eine. Also insofern denke ich, IB wird voll fokussiert sein auf den Match und eben ausverkauftes Stadion. Da ist etwas drin, denke ich. Aston Villa hat 3-2 gespielt am Wochenende gegen Everton, sind dort 2-0 zurückgesehen, oder zurückgesehen auf jeden Fall. 2-0. Und dann das dann auf 3-2 gekehrt. Ollie Watkins ist stark gewesen. Allgemein Villa offensiv wirklich gut, aber ich finde, das Spiel hat auch gezeigt, dass man Goal schiessen kann gegen Villa. Und ich glaube, wenn IB eine Leistung zeigen kann, wie gegen Gala, dann doch, ist das nicht aussichtslos.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich werde auf jeden Fall einschalten. Ich habe mal eine kleine Redaktionssitzung mit unserem geschätzten Freund, der ja namentlich gern mal inkognito bleibt. Kleine Seitenhieb. Nein, also dementsprechend, glaube ich, können wir das langsam zumachen. Jetzt zum Schluss haben wir, oder ich weiß nicht mehr, der Till hat noch etwas Kleines vorbereitet und ich bin jetzt gespannt wie ein Pfeilbogen. Um da mal eine Plattitüde bedienen, was jetzt kommt.
Ja, genau, also ich habe mir das überlegt, weil ich ja aktive TikToker leider bin, man kann das eigentlich fast nicht so sagen, aber dort wird ja im Moment wird die ganze Zeit alles Mögliche gerankt, von 1 bis 10 blind, ohne dass man weiß, was noch kommt. Und ja, wenn man in der Folge und auch schon auf Social Media, also an der Stelle auch nochmal der Hinweis, folgt uns auf Instagram, bewertet uns auf Spotify. Würde uns sehr freuen, wenn uns da euer Feedback würdet geben. Genau, auch für Social Media haben wir da ja viel über Transfers geredet. Ich habe mir da etwas Kleines überlegt, weil ja auch die Zeit lenkt. Nämlich für die zwei Herren die 10 grössten Transfers, die Super League je gehabt hat. Ranken von 1 bis 10, gerne ein bisschen diskutieren zu diesen Transfers. Vielleicht schon der Spoiler, es sind vielleicht auch eher aufsehenerregende Transfers, also es muss jetzt nicht sein, dass das meine Meinung ist, dass das wirklich die 10 Transfers mit dem grössten Impact gewesen sind von der Super League. Schreibt gerne in die Kommentare von der Folge oder lasst uns irgendwie wissen, wenn ihr mit dem einen oder anderen gar nicht zufrieden seid oder wenn ihr noch den nächsten spannendere Transfer gehabt hättet für die 10. Aber ja, ich würde sagen, wir fangen gerade an. Es kommen jetzt 10 Transfers und ich bin gespannt, wie ihr die rankt. Wir fangen an mit einer Legende aus Italien, Gennaro Gattuso von Mailand zu Sion.
Soll ich mal anfangen?
Ja, die müssen wir abwechslungsweise.
Ja, das ist gut. Also 1 ist quasi der beste Transfer in der Liste und 10 wäre der wenigste.
Genau, also sagen wir einfach mal, der grösste, der aufsehenerregendste, was auch immer, ist das 1.
Also dann fange ich jetzt ganz, ganz vorsichtig an und mache Gennaro Gattuso auf 5.
Stimmst du dem zu?
Hey, ich mache sonst den nächsten, das ist glaube ich einfach, oder?
Okay, machen wir weiter. Blerim Cemaili, Rückkehr von Shenzhen zum FC Zürich.
Würde ich auf 6 machen.
Gut. Tranquillo Barnetta von Philadelphia zu St. Gallen.
Tut mir leid, St. Gallen-Fans, aber 8.
Mario Balotelli von Adana Demirspor zu Sion.
7.
Ihr geht voll ins Mittelfeld.
Nein, ich 5, 6, 7, 8. Hat mich bis jetzt nicht abgeholt. Also nein, nicht bis jetzt. Hat mich nicht abgeholt, der Transfer.
Okay, es gäbe ja, noch spannende. Machen wir weiter mit dem Guillaume Moiro von Bordeaux zu IB.
Also nicht so aufsehenerregend wie vielleicht der Mario Balotelli oder Gattuso. Aber ich glaube einfach rein vom Impact und was der dann nachher für IB gemacht hat, müssen wir da schon ein bisschen höher tun. Ich würde jetzt hier mal auf 3 gehen.
Also natürlich der sportliche Impact darf du schon auch berücksichtigen.
Ja, also.
Okay. Gut, machen wir weiter. Legende Ailton von Roten Stern Belgrad zu GC. Für die, die das gar noch nicht gewusst haben. Ich muss auch immer lachen.
Ich habe nicht gewusst, dass er von Roten Stern kam.
Also ist ausgelehnt gewesen, okay. Ja. Nach seiner Odyssee auch.
Das würde ich aufs 9 packen. Hofft ihr schon ein Ende drin?
Eventuell, ja, es können wir schon noch ein paar grosse Hochkaräter. Nämlich der nächste zum Beispiel Walter Samuel von Inter zum FCB.
Habe ich schon einen ziemlich starken Transfer gefunden, hat auch wirklich stark performt noch. Was haben wir noch? Wir haben noch 1, 2, 4
und 10.
Und 10. Hey, ich mache den mal aufs 4. Ich glaube, da können wir vielleicht schon noch ein, zwei besser.
Ich bin auch am Spekulieren, das ist gut.
Gut. Alex Frey von Dortmund zum FCB.
Das wäre für mich 2.
Ich glaube, wir kriegen eine recht gute Rangliste an, weil jetzt kommt als zweitletzter kommt der Christian Carambeu von Olympiakos Piraeus zu Servette.
Wow. 1 oder 10, tut mir leid. Das muss aufs 10.
So, komm, bring das alle jetzt.
Nein, Sheldon Shaqiri von Chicago Fire zum FCB. Bleibt doch nur noch 1.
Ja gut, da bleibt nur noch 1. Das ist sicher auch eine Platzierung, wo man noch ein bisschen schauen muss, wie es sich wird ergeben. Dann, was Sportliche angeht, rein jetzt auch wegen der Aktualität, ist das Ganze in Ordnung. Ich finde auch der Alex Frey auf dem 1 wäre auch in Ordnung gewesen. Gerade jetzt Barnetta, den du genannt hast, hat leider ja dann nicht mehr so einen Einfluss gehabt bei St. Gallen. Aber ja, ich bin gespannt. Ist möglich, oder? Was meinst du, Linus?
Hey, absolut. Ich finde, für ein Blind Ranking haben wir das recht gut anbekommen. Ich weiss nicht, der Till sich da ein bisschen mehr erhofft hat, dass wir da ein bisschen in Fallen tappen. Ich glaube auch jetzt rückblickend Alex Frey aufs 1, da einfach mit der ganzen Story rundherum. Ich glaube, da hat Sheldon Shaqiri noch ein bisschen Weg vor sich. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, noch nie ist ein Spieler so vorgestellt worden, wo in die Super League gewechselt hat, wie der Sheldon Shaqiri.
Es sind natürlich schon ein paar Fallen auch dabei gewesen. Also es sind natürlich die grossen Namen und eben wie gesagt, klar quasi zum Sagen, dass es halt viele auch sind, die einfach aufsehenerregend gewesen sind, weil sie zurückgekommen sind. Schlussendlich teilweise auch enttäuschend, teilweise sicher nicht. Aber ja, also um es nochmal schnell zusammenfassen, Shaqiri auf 1, Alex Frey auf 2, Huaro auf 3, Walter Samuel auf 4, Gattuso auf 5, Cemaili auf 6, Balotelli auf 7, Barnetta auf 8, das 9 ist Ailton und Carambeu auf 10.
Ich will vielleicht noch ergänzend hinzufügen, im Nachhinein bin ich mit der Platzierung von Cemaili nicht ganz einverstanden, weil der ist zurückgekommen und ist mit dem FCZ Meister geworden in einer Saison mit einem Team, was nicht, wirklich nicht einfach war. Und sie haben dort sehr konstant gespielt und haben das gut gemacht, aber mit dem hat niemand gerechnet und dementsprechend hat er auch schon einen relativ grossen Einfluss gehabt, finde ich persönlich zumindest.
Also ich bin in dem Sinn voll bei dir, wenn man jetzt quasi wirklich auch auf den sportlichen Impact muss schauen auf dieser Liste, dann ist sicher der Cemaili oben dabei mit dem Alex Frey, mit dem Guillaume Moiro und auch vielleicht dem Walter Samuel, wohingegen die anderen eigentlich mehr der Marketing-Gag am Schluss oder eben die emotionale Rückkehr gesehen sind und beim Shaqiri weiß man es ja noch nicht.
Ja, merci Till für das Vorbereiten. Ich glaube, was mir jetzt recht Spass macht, ich glaube, können wir wieder mal machen, wenn die Rezeption einigermaßen okay ist.
Ja, nein, das ist doch gut, das ist doch wunderbar. Dann würde ich sagen, dann machen wir da langsam den Sack zu. Der Till muss einen Match an seine eigenen, meine ich. Ja, da hoffen wir natürlich, dass da auch noch ein Sieg rausschaut, damit dann das Wochenende komplettiert ist. Euch danke natürlich wie immer ganz herzlich fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei gewesen. Habt eine gute Woche, bleibt frisch und euch zwei auch nochmal schnell ein herzliches Dankeschön, sind ihr da gewesen und habt eure Inputs reingebracht.
Bis zum nächsten Mal.
Bis gleich, macht's gut.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur im Bereich Video und Social Media Marketing. Für Info oder Kontaktaufnahmen betreffend Sponsoring info@crit.online.